begrüße Sie ganz herzlich zu unserer Bibelstunde heute in Aidlingen mit dem Wochenspruch, der über dieser Woche steht, aus Hebräer 3, Vers 15. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstocket eure Herzen nicht. Und mein Wunsch ist, dass wir mit Worten des Liederdichters darauf antworten: Rede, Herr, ich höre auf ein Wort von dir. Lauschend blick ich aufwärts, o begegne mir. Sprich, geliebter Meister, jetzt, wo alles still und sich meine Seele zu dir schwingen will. Was für ein Vorrecht, dass wir es mit einem redenden Gott zu tun haben, der uns jetzt in dieser Nachmittagsstunde begegnen will, der weiß, was wir brauchen. Aber bevor wir auf sein Wort hören wollen, singen wir miteinander, und zwar zunächst das Lied Nummer 6, Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte.
Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, du großer Gott, das ist gut, dass wir daran denken, dass Gott groß ist. Und darüber wollen wir staunen und ihn anbeten, denn das heißt ja nicht nur, dass Gott einfach irgendwie groß ist, sondern wir dürfen in unserem Alltag mit einem großen Gott rechnen. Und darum singen wir jetzt noch ein weiteres Lied von der Größe Gottes, das erscheint dann hier an der Leinwand. Groß bist du, Gott. Die Psalmen sind ja auch voll davon, Gott zu loben über seine Größe, über seine Wunder, über seine Taten, über seine Werke. Ein Psalm nehme ich daraus heraus, das ist der Psalm 145. Ich will dich erheben, mein Gott, du König, und deinen Namen loben immer und ewiglich. Ich will dich täglich loben und deinen Namen rühmen immer und ewiglich. Der Herr ist groß und sehr zu loben, und seine Größe ist unausforschlich. Kindeskinder werden deine Werke preisen und deine gewaltigen Taten verkündigen. Sie sollen reden von deinen hohen und herrlichen Pracht und deinen Wundern nachsinnen. Sie sollen reden von deinen mächtigen Taten und erzählen von deiner Herrlichkeit. Sie sollen preisen deine große Güte und deine Gerechtigkeit rühmen. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Der Herr ist allen gütig und erbarmt sich aller seiner Werke. Es sollen dir danken, Herr, alle deine Werke, und deine Heiligen dich loben und die Ehre deines Königstums rühmen und von deiner Macht reden, dass den Menschen deine gewaltigen Taten kund werden und die herrliche Pracht deines Königstums. Dein Reich ist ein ewiges Reich und deine Herrschaft für und für. Groß ist Gott, und in diesem Psalm kommt auch immer wieder: Sie sollen reden von deinen mächtigen Taten, sie sollen erzählen von deiner Herrlichkeit, sie sollen preisen deine Güte. Und darum singen wir jetzt noch ein Lied, erzählt von der Größe Gottes.
Ich möchte noch beten zu Beginn. Und Herr Jesus, dass wir diesen großen Gott jetzt in unserer Mitte wissen dürfen. Dass wir dich jetzt in unserer Mitte wissen dürfen, das ist etwas Unfassbares. Dass du da bist und dass du jedem Einzelnen von uns begegnen willst, so wie er es braucht. Hab so von ganzem Herzen Dank dafür. Lass uns jetzt einfach offen sein für dein Wort und verstehen können, was du uns sagen willst. Und hab herzlich Dank dafür. Amen. Fällt Ihnen auch etwas schwer, vielleicht morgens aus dem Bett zu kommen oder vielleicht Geschwindigkeitsbeschränkungen beim Autofahren einzuhalten oder beim Singen immer den rechten Ton zu treffen oder vielleicht auch bei einem guten Essen rechtzeitig aufhören zu können, bevor es für die Linie nicht mehr zuträglich ist. Ich muss Ihnen sagen, mir fällt auch etwas schwer. Und ich will es Ihnen jetzt heute einfach mal gestehen. Mir fällt es schwer, als Schwäbin jetzt eine Stunde lang Hochdeutsch reden zu müssen. Ich bemühe mich zwar nach Kräften, aber so ganz will mir es doch nicht immer gelingen. Schwaben können ja bekanntlich alles außer Hochdeutsch. Aber weil wir uns ja letztlich des Schwäbischen ja auch nicht zu schämen brauchen, habe ich heute ganz bewusst immer mal wieder einen schwäbischen Satz in meiner Bibelstunde drunter. Alles andere versuche ich dann wieder in meinem Honoratioren-Schwäbisch. Wie groß bist du? Um dieses Thema soll es heute gehen in dieser Stunde, um Gottes unausforschliche Größe. Ausgehend von dem Wort, das uns Jesaja von Gott überliefert hat. Denn also spricht der Herr, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Gott sagt uns in Jesaja 55, Vers 8 und 9, dass zwischen ihm und uns ein unermesslicher Abstand ist, ein himmelweiter Abstand. Unermesslich groß, so groß wie der Himmel über der Erde ist, ist auch Gottes Gnade. So sagt uns David in Psalm 103, Vers 11. Wir haben es mit einem großen Gott zu tun. An seiner Schöpfung sehen wir es, in Liedern besingen wir es, aber akzeptieren wir es auch, bejahen wir es auch. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort, dann jauchzt mein Herz dir, großer Herrscher, zu. Wie groß bist du, wie groß bist du. So haben wir es gerade miteinander gesungen. In einem anderen Lied heißt's: Groß ist Gott in seinem Walten, wunderbar erweist er sich. Sieh, auf allen deinen Wegen denkt voll Liebe er an dich. Gott sagt dir, ich bin allmächtig in dem Himmel auf der Erd. Meine Hand kann alles ändern, was dich heute noch beschwert. Singen wir solche Aussagen nur oder glauben wir sie auch? Leben wir damit? Können wir mitbeten, was der Psalmist in Psalm 93 sagt? Der Herr ist König, mit Majestät begleitet. Der Herr ist umgürtet mit Macht. Auch der Weltkreis steht fest und wird nicht wanken. Und jetzt kommt eigentlich das, was mir wichtig war. Mächtiger als das Brausen großer Wasser, mächtiger als die Meereswellen in der Höhe ist der Herr. Mächtiger als die Meereswellen ist der Herr in der Höhe. Unbegreifbar ist Gottes Macht in der Höhe. Sie übersteigt bei weitem die Kraft des Wassers. Aber es ist eine Sache, drum zu wissen. Und eine ganz andere Sache ist es, diese Gewissheit in den Stürmen des eigenen Lebens festzuhalten. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema, das drum zu wissen und das auch in seinem Leben festzuhalten. In Jesaja 40 lesen wir von unserem Gott, der ich über dem Kreis der Erde sitze und vor dem ihre Bewohner wie Heuschrecken sind, der ich den Himmel ausbreite wie einen Flor und ihn ausspanne wie ein Zelt, dass man darunter wohne, der ich Fürsten zunichte und Richter der Erde machtlos mache. Wem wollt ihr mich vergleichen, spricht der Heilige. Hebet eure Augen zur Höhe und seht, wer hat diese erschaffen? Er, der ihr Heer nach der Zahl herausführt, der sie alle mit Namen ruft. So groß ist sein Vermögen und so stark ist er, dass es nicht an einem fehlen kann. Wir haben es mit einem großen Gott zu tun. Wir haben es mit einem überlegenen Gott zu tun. Er ist allen Mächten dieser Welt überlegen. Und dieser große und weltüberlegene Gott ist unser König und Herr. Ein zweiter Gedanke. Wir haben es nicht nur mit einem großen Gott zu tun, wir haben es auch mit einem souveränen Gott zu tun. In der Politik sprechen wir ja über die Souveränität oder von der Souveränität eines Landes. Das bedeutet, dass dieses Land frei und unabhängig seine Entscheidungen treffen kann. Über Gottes Souveränität in seinem Handeln und in seinen Entscheidungen und was das mit unserem Leben zu tun hat, finden wir einiges in unserer Bibel. Denken wir an Jakob und Esau, die beiden Zwillingsbrüder. Eigentlich wäre nach dem damals üblichen Recht Esau der Segensträger gewesen. Gott bestimmt aber schon vor der Geburt der beiden, dass er mit Jakob und nicht mit Esau seine Segenslinie fortsetzen will. Dass die Heilsgeschichte über Jakob läuft und nicht über Esau, ist Gottes freie Entscheidung. Gott erlaubt es sich, ohne es zu begründen, die Regeln einfach umzutauschen, umzudrehen. Es nicht so zu machen, wie es zu erwarten war und wie der Esau damit rechnen konnte. Gott ist in seiner Souveränität völlig frei, es so zu machen, wie er es will. Sein Plan scheitert auch nicht am späteren Versagen Jakobs. Wir können Gottes Souveränität in seinem Handeln nur anerkennen, aber oft nicht verstehen. Und wenn wir ehrlich sind, dann fällt es uns manchmal schwer, nicht verstehen zu dürfen, nicht wissen zu dürfen, warum Gott so und nicht anders handelt. Im Schwäbischen sagt man dann oft, jetzt verstande gar nichts mehr. Das ist mir zu hoch. Ich weiß nicht, ob ich es übersetzen muss oder ob Sie es alle verstanden haben. Ich glaube schon. Es fällt uns schwer, ohne Mitspracherecht, einfach im Vertrauen, den Platz seiner Wahl einzunehmen. Da kommen leicht Fragen auf wie, ist Gott nicht manchmal ungerecht in seinem Tun? Und was haben wir eigentlich noch für eine Verantwortung, wenn Gott anscheinend doch im Voraus alles lenkt und bestimmt? Wie gehen wir damit um, wenn in unserer Bibel steht, dass es Gott als dem Schöpfer völlig frei steht, aus dem einen ein Gefäß zu ehrenvollem Gebrauch und aus dem anderen ein Gefäß zu unehrenvollem Gebrauch zu machen. Gott erlaubt sich's, Unterschiede zu machen zwischen uns. Er hat die Freiheit, uns den Platz und die Gaben nach seiner Wahl zu geben. Wir sind nicht alle Bundeskanzlerin geworden. Und vielleicht sind wir in unserem Herzen auch froh drüber. Wir haben auch nicht alle die gleiche Begabung mitbekommen. Da wird es vielleicht schon schwieriger. Nicht jeder von uns hat ein reiches Elternhaus. Vielleicht hat auch nicht jeder von uns ein gutes Elternhaus gehabt. Wir sehen manches als Benachteiligung und Zumutung an. Wir wollen das zunächst so stehen lassen. Es ist dem Menschen nicht erlaubt, Gott bei seinem Tun auf die Finger zu schauen und ihn vielleicht sogar noch darüber zu kritisieren. Gott ist nicht durch unseren Verstand erfassbar, sondern nur, indem wir ihm schlicht und einfach im Vertrauen folgen. Sonst schreiben wir uns wund. Wir können Gott nicht in den Griff bekommen. Es bleibt ein unendlicher Abstand zwischen ihm und uns. Unerschöpflich und unergründlich sind Gottes Handlungsweisen, so schreibt Paulus in Römer 11, Vers 33. Wir sind der Ton und du bist der Bildner und wir sind das Werk deiner Hände, lesen wir in Jesaja 45, Vers 9. Der Ton, er kann sich der Hand des Töpfers nicht widersetzen. Er kann auch nicht die Form bestimmen, die er haben will. Der Töpfer hat das volle Verfügungsrecht über ihn. Er kann schaffen, was er will. Unser Ausgangswort war ja Jesaja 55, Vers 8 und 9. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Und eure Wege sind nicht meine Wege. Dass unsere Gedanken sich so von Gottes Gedanken unterscheiden, hat letztlich seinen tiefsten Grund darin, dass der Mensch seit dem Sündenfall seinen eigenen Gedanken und Plänen nachgeht, dass er eigene Gedanken und Pläne fasst, die oftmals im Widerspruch zu Gott stehen, und Wege geht, die ihn wegkommen lassen von Gottes Wegen. Gottes Gedanken und Wege sind hoch erhaben über unseren Gedanken und Wegen. Gottes Wege sind Höhenwege, sind Wege der Weisheit. Und wie oft versuchen wir es, Gott auf unsere Ebene zu ziehen und seine Gedanken verstehen zu wollen und dahinter kommen zu wollen, was Gott will und was er meint. Oder wir wollen ihm vielleicht sogar unsere Pläne und Gedanken aufzwingen. Ist nicht so. Gottes Gedanken können wir oft weder nachvollziehen noch verstehen. Da erhält ein König Hiskia 15 Jahre Lebensverlängerung auf sein Gebet hin. Und bei einer Mutter von Kindern, die sie brauchen, bricht zum zweiten Mal eine Krebserkrankung auf. Da liegt eine Frau nach einem Schlaganfall seit vielen Jahren nicht ansprechbar im Bett und darf nicht sterben. Da erleidet eine Frau eine Fehlgeburt und sie und ihr Mann hatten sich so sehr auf ein Kind gefreut. Da da stürzt ein alter Vater oder eine alte Mutter und kommt ins Krankenhaus, das erste Mal in unserem Leben, und Gott verhindert es nicht. Da ist so viel Not und so viel Elend in dieser Welt, das wir nicht begreifen und nicht mit einem Gott der Liebe zusammenbringen können. Jesaja 55, Vers 8 und 9 und auch das, was David in Psalm 40, Vers 6 betet, möchten uns auf die Höhe der Gedanken Gottes mitnehmen. Herr, mein Gott, groß sind die Wunder, die du getan und die Pläne, die du für uns gemacht hast. Dir ist nichts gleich. Gott will, dass wir mit unseren oft so menschlichen Gedanken und Überlegungen, dass wir sie ablegen, dass wir damit zu einem Ende kommen und dass wir uns von ihm auf seine Höhen mitnehmen lassen. Gott, dein Weg ist heilig. Wo ist ein so mächtiger Gott, wie du bist? Gottes Wege sind vollkommen. In den Sprüchen lesen wir: Lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Und auch erkenne ihn auf allen deinen Wegen. Diese Worte wollen uns sagen: Lerne es, Gott zu erkennen und ihm zu vertrauen auf deinen Wegführungen. Glaube es, dass du es mit Gott zu tun hast, auch wenn du seine Wege nicht verstehst. Dieser Gott, der schon in so vielen Situationen in unserem Leben bewiesen hat, dass er es gut mit uns meint, sein Weg ist vollkommen. Wir singen viele Lieder, in denen wir das bewusst oder unbewusst zum Ausdruck bringen. Sag ja zu Gottes Wegen. Gottes Wege sind immer gut. Er führt uns alle Wege, stets in seiner Hut. Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das macht die Seele still und friedevoll. Ist's gar umsonst, dass ich mich sorgend müh, dass ängstlich schlägt mein Herz, sei's spät, sei's früh. Ist auch die Zukunft meinem Blick verhüllt, vertrau ich still. Seitdem ich weiß, dass sich dein Plan erfüllt, vertrau ich still. Seh ich nicht mehr als nur den nächsten Schritt, mir ist's genug. Mein Herr geht selber mit. Ihn lass tun und walten, er ist ein weiser Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst. Weg hat er aller Wegen, an Mitteln fehlt's ihm nicht. Dein Tun ist lauter Segen, dein Gang ist lauter Licht. Und was er mit mir machen will, ist alles mir gelegen. Ich halte ihm im Glauben still und hoff auf seinen Segen. Und in dem Lied Danke, mein Vater, für alles, was du schenkst, da heißt es in der letzten Strophe: Auch wenn ich es nicht verstehe, du siehst den Sinn. Zweifeln wir an Gottes Plänen für unser Leben und mit anderen? Oder münden wir voller Vertrauen ein in die Feststellung: Wie groß bist du? Am Anfang unseres Glaubenslebens mussten wir es lernen, die Größe Gottes anzuerkennen und mit ihr zu rechnen. Das muss auch später so bleiben. Ich denke, mit der Lektion werden wir gar nie fertig. Aber oft vergessen wir das, über den Nöten, in denen wir stehen, mit der Folge, dass uns unsere Nöte und Sorgen mit der Zeit über den Kopf wachsen. Durch den Propheten Jeremia lässt Gott uns wissen: Ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, Gedanken des Friedens und nicht des Leides. Ich will euch Zukunft und Hoffnung geben. Gott sagt: Ich weiß, was sie du. Lass mich noch machen. Gottes Gedanken mit uns sind auf ein Ziel gerichtet. Wir sollen ihm ähnlich werden. Wir sollen umgestaltet werden in sein Bild. Wir sollen ein gelungenes Werk seiner Hände werden. Und dazu führt er uns seine Höhenwege. Und dazu muss er uns oftmals auch unsere eigenen Pläne durchkreuzen. Und dazu führt er uns manchmal auch Wege, die wir nicht verstehen. Und dazu muss uns manches Schwere auch zum Besten dienen. Unsere Gedanken, wenn wir ehrlich sind, die sind meistens auf uns selber gerichtet. Auf unsere Gesundheit, auf unser Wohlergehen, dass es uns und unseren Kindern und unseren Enkelkindern gut geht, dass wir vorwärts kommen. Und vielleicht sind es noch ganz andere Wünsche und Gedanken, die uns bewegen. Gottes Gedanken sind auf etwas ganz anderes gerichtet. Er will, dass sich in unserem Leben seine Herrlichkeit widerspiegelt. Im Grund brauchen wir uns vor dem Plan, den Gott über unser Leben hat, nicht zu fürchten. Alles ist von seiner ewigen und einzigartigen und weisen Liebe geordnet, was uns in unserem Leben widerfährt. Und weil wir das im Glauben fassen wollen und Ja dazu sagen wollen, deshalb können wir auch jetzt miteinander einstimmen in das Lied: Alles aus Gottes Hand nehmen, alles in Gottes Hand legen, alles in Gottes Hand lassen, dann kannst getrost du sein. In einem zweiten Teil habe ich mich gefragt, wie gelingt uns das, nicht in falscher Weise stehen zu bleiben an Gottes Absicht mit uns, an seiner Souveränität und Allmacht und Größe, die wir nicht verstehen können. Das schütteln wir ja nicht einfach aus dem Ärmel. Ich denke, es wird keiner unter uns sein, der das kann. Es gelingt uns nur im Glauben, nur im Vertrauen. Seinen vollkommenen Plan für mein Leben kann ich nur im Glauben annehmen, indem ich täglich daran festhalte: Du machst recht, du machst keinen Fehler. Wer auch durch Nacht und Dunkelheit es wagt, ihm zu vertrauen, wird siegend über Not und Leid des Lichtes Fülle schauen. Denn Gottes Wege enden nie in auswegloser Nacht. Siehst du ihn einst von Angesicht, dann rühmst du seine Macht. Bei allem, was uns in unserem Leben widerfährt, kommt es drauf an, wie wir da damit umgehen und ob wir uns dadurch zu Jesus treiben lassen. Das ist nicht immer einfach. Hiob wusste, dass er es in all seiner Not mit Gott zu tun hatte. Ob es jetzt beim Verlust seines Besitzes war oder seiner Kinder oder seines Reichtums oder seiner Gesundheit. Und deshalb kann er auch zu seiner Frau sagen: Haben wir Gutes vom Herrn empfangen, sollten wir das Böse nicht auch annehmen? Hinter all dem, was uns Gott zumutet, steht er selbst. Auch über dem, was er durch Satan in Hiobs Leben zuließ, wachte er. Wenn wir uns darauf besinnen, durch wie viel Not uns der Herr schon durchgetragen hat und darauf vertrauen, dass er uns auch in Zukunft nicht im Stich lassen wird, dann kann selbst ein schwerer Weg zu einem Segensweg für uns werden. Dann können wir mit dem Liederdichter singen: Lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Und da heißt es in Vers 3, in wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir schon Flügel gebreitet. Es ist ein Geheimnis. Ein Geheimnis, wie Gott den Seinen im Verborgenen das Schwere in Segen verwandelt und zum Guten mitwirken lässt. Manche Wegführungen sind ohne Zweifel eine Herausforderung für uns und für unseren Glauben, aber auch eine Hilfe, Jesus dadurch näher kommen zu dürfen. Erlauben wir es Gott, unser Leben mit seinen Zumutungen umzuplanen? Hinter Gottes Plänen und Gedanken für unser Leben steht seine Liebe und Weisheit. Und diese Liebe fordert uns auf, ihr bedingungslos zu vertrauen. Ich kann mich Gott und seiner Liebe nur hingeben. Ich kann sie nicht verstehen wollen. Wir suchen ja immer nach einer Erklärung. Das liegt so in unserer Natur. Eine Erklärung für Gottes Handeln in unserem Leben, dass wir verstehen, warum Gott so und nicht anders handelt, warum Gott das oder jenes zulässt. Gott möchte, dass wir ihm vertrauen, auch ohne alles in seinem Handeln zu verstehen. Wo er uns keine Erklärung gibt, da muss der Glaube einsetzen. Und an dem Punkt kommen wir dann auch ganz schnell und ganz leicht zu Fall. Wir glauben an Gott aufgrund dessen, was er tut und solange er es tut. Wie wohl tut's uns, wenn uns jemand zum Geburtstag oder zu einem anderen Anlass das Wort aus Hesekiel 36, Vers 11 zuspricht: Ich will euch mehr Gutes tun als je zuvor. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Das läuft uns doch runter wie Öl. Solche Worte, solche Zusprüche haben wir gern. Aber Gott möchte uns über diesen Punkt hinausbringen. Er möchte uns dahin führen, dass wir an ihn glauben, nicht aufgrund dessen, was er tut, sondern was er ist. Der Allgenugsame, der Allmächtige, der, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Gott möchte unseren Glauben wachsen lassen, dass er allein in ihm ankert, unabhängig davon, was er tut oder was er nicht tut. Gottes Lösungen auf unsere Fragen nach dem Warum liegen nicht in einer Erklärung seines Wirkens. Sie liegen im bedingungslosen Vertrauen an seine unanfechtbare Vertrauenswürdigkeit. Und mit einem solchen Vertrauen erfüllt, können wir dann auch sagen: Auch wenn ich es nicht verstehe, ich vertraue dir dennoch. Wenn ich auch gar nichts fühle von deiner Macht, du bringst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Wie oft versuchen wir, dem auszuweichen oder es zu umgehen, was der Herr uns zumutet. Während er uns die ganze Zeit seine Hand entgegenstreckt und sagt, ich bin's doch, fürchte dich nicht, nimm's von mir an, ich helfe dir. Ich würde gerne an dieser Stelle noch einmal ein Lied mit Ihnen singen, und zwar die Nummer 70 in unserem Liederbuch. Nummer 70. Wir hatten uns die Frage gestellt, wie gelingt uns das, an Gottes Plänen für uns, an seiner Souveränität und Größe, nicht in falscher Weise stehen zu bleiben. Und wir sagten uns, nur im Glauben, nur im Vertrauen. Ich habe bei verschiedenen Glaubenszeugen in der Bibel entdeckt, dass es eine große Hilfe ist, sich auf Gottes Größe und Herrlichkeit zu besinnen und sich immer wieder Gottes Wesen vor Augen zu stellen. So betete ein König Josaphat angesichts der heranziehenden Feinde: O Herr Gott unserer Väter, bist du nicht Gott im Himmel und Herrscher über alle Königreiche der Heiden? In deiner Hand ist Kraft und Macht, und niemand vermag vor dir zu bestehen. 2. Chroniker 20, Vers 6. Und als Petrus und Johannes aus dem Gefängnis freigelassen wurden und es ihnen untersagt war, künftig nicht mehr von Jesus zu reden, beten sie mit den ihrigen: Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer und alles, was darinnen ist, gemacht hat. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und verleihe deinen Knechten mit aller Freimütigkeit, dein Wort zu reden. Und auch in Hiobs Leben kam die Wende, als ihm Gott seine Schöpfermacht vor Augen stellte. Hiob erhielt für sein Leid keine Antwort auf der Verstandesebene. Stattdessen offenbart ihm Gott, wer er ist. Und so konnte Hiob ihm mitten in seiner Not wieder vertrauen. Jetzt erkenne ich, dass du alles kannst und kein Plan dir unausführbar ist. Was diesen Männern zu ihrer Zeit geholfen hat, das wird auch uns helfen. Als letztes möchte ich noch den Habakuk erwähnen. Er lebte zu der Zeit, als Juda unter den Assyrern zu einem tributpflichtigen Vasallenstaat geworden war. Was die Assyrer im Großen taten, das taten die eigenen Herrscher im Kleinen. In Juda herrschte Bosheit, Gewalt, Ungerechtigkeit und Unterdrückung. Aber trotz der Gerichtsankündigung Gottes für sein Volk kann Habakuk sagen: Aber du, Herr, mein Gott, mein Heiliger, der du von Ewigkeit her bist, lass uns nicht sterben. Ich möchte noch ein wenig bei Habakuk stehen bleiben, weil man bei ihm so gut sehen kann, wie er mit dem Unverständlichen in seinem Leben umgegangen ist. Habakuk brachte den ganzen Jammer seiner Zeit vor Gott. Seine eigene Betroffenheit darüber und auch seine Fragen. Und so dürfen wir es auch machen. Dieser Weg steht auch uns offen. Wir dürfen kommen und unser Herz und unsere Fragen vor Gott ausschütten. Das Zweite, was mir bei Habakuk auffiel: Habakuk wartete auf Gottes Antwort auf seine Klagen und Fragen. Er erwartete Gottes Antwort. Auf meine Warte will ich treten, sagt er, damit ich erspähe und sehe, was Gott mir sagen wird und was für eine Antwort ich auf meine Klage bekommen werde. Wie machen wir's? In einem Lied singen wir, ich habe es vorhin schon zitiert, dein Plan ist fertig schon und liegt bereit. Ist's gar umsonst, dass ich mich sorgend mühe, dass ängstlich schlägt mein Herz, sei es spät, sei es früh. Ist uns bewusst, was das für ein hohes Bekenntnis ist, wenn wir so singen? Glauben wir es tatsächlich und erwarten, wie Habakuk, dass Gott einen Plan für unser Leben gefasst hat, einen guten Plan? Gottes Antwort auf Habakuks Klage fiel ganz anders aus als erwartet. Die notvollen Umstände oder Zustände in seinem Land, die sollten noch durch schlimmere abgelöst werden. Und ich habe gedacht, erleben wir es nicht manchmal auch so bei uns, dass eine Not und eine Sorge die andere ablöst und dass es nicht unbedingt besser wird. Aber Habakuk hielt fest an Gottes Gerechtigkeit und an Gottes Weisheit und an Gottes Liebe. Auch wenn ich dich nicht verstehe, ich vertraue dir dennoch. Selbst dann, wenn du Dinge zulässt, die deiner Gerechtigkeit zu widersprechen scheinen und diese buchstäblich durchzustreichen scheinen, ich vertraue dir dennoch. Durch welche Nöte wir auch gehen müssen, wir werden hindurchfinden, wenn wir Jesus sagen, ich will dir vertrauen. Manchmal geht Gott Wege mit uns, wo wir erst im Nachhinein sagen können, all sein Tun mit mir war richtig. Und vielleicht werden wir es erst einmal in der Ewigkeit verstehen, dass seine Wege mit uns gut und richtig waren. Und spätestens dort werden wir einstimmen in das Lied Moses und des Lammes. Groß und wunderbar sind deine Werke, O Herr Gott Allmächtiger, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Am Ende wird einmal nur Staunen sein. Corrie ten Boom hat es in einem Bild so ausgedrückt. Unser Leben ist wie ein riesengroßer Teppich, an dem ständig gewebt und gearbeitet wird. Wir sehen den Teppich nur von seiner Rückseite. Die Farben passen nicht zusammen, das Muster scheint nicht zu stimmen, überall hängen Fäden heraus. Bis zu unserem Tod wird es so sein. Dann aber, in der Ewigkeit, werden wir einmal ein sinnvolles Ganzes erkennen, wo wir nur staunen und anbeten können, wie manche Not und Schwierigkeit Gottes Wege waren zu seinem herrlichen Ziel mit uns. Dort bei Jesus werden wir einmal sagen, du hast alles recht gemacht. Und bis dahin, bis zu diesem Ziel, wollen wir aus Glauben leben. Das heißt, Gottes Zusagen ganz konkret in unseren Alltag hineinnehmen. Wir wollen an ihnen festhalten, Gott das Unmögliche zutrauen. Ihm ist nichts zu wunderbar. So steht's in seinem Wort. Wir wollen auch immer wieder einen Blickwechsel vollziehen von dem, was uns niederziehen will, hin zu Jesus. Das Blicken auf Jesus und das Rechnen mit ihm trägt uns durch. Wir wollen auch unsere Sorgen ihm überlassen, seiner Liebe vertrauen, aus seiner Kraft leben und unsere Situation vom Glauben her betrachten und nicht mit unserem Verstand. Und nicht zuletzt, ganz wichtig, loben und danken. Loben zieht nach oben und danken schützt vor Wanken. Und bis dahin, bis wir einmal bei ihm am Ziel sind, gilt es immer wieder zu einem Ja zu finden, zu Gottes Führung mit uns. Vielleicht schämen wir uns, dass wir an dem Punkt immer wieder zu kämpfen haben. Wichtig ist, dass wir mit unserem Wollen und Wünschen in Übereinstimmung kommen mit dem Willen Gottes. Und halten wir es zum Schluss noch einmal für uns fest. Wer auch durch Nacht und Dunkelheit es wagt, ihm zu vertrauen, wird siegend über Not und Leid des Lichtes Fülle schauen. Denn Gottes Wege enden nie in auswegloser Nacht. Siehst du ihn einst von Angesicht, dann rühmst du seine Macht. Wir haben es mit einem großen Gott zu tun, der uns liebt und der den besten Weg mit uns gehen will, den Weg zum Ziel mit Jesus, zu ihm ins Vaterhaus. Ich möchte noch beten zum Schluss. Und Herr Jesus, ob wir diese Botschaft jetzt gerade als Hörer empfangen haben oder sie verkündigt haben, alle miteinander sind wir auf deine Hilfe in unserem Alltag angewiesen, dass wir sie leben können. Wir sind keine Glaubenshelden. Wir brauchen es, dass du uns auf unseren Wegen, die wir zu gehen haben, an deine Größe und an deine Liebe erinnerst. Wir brauchen es, dass du uns an deiner guten und starken Hand festhältst. Wir brauchen es, dass du uns zu deinem Ziel leitest, dass du dir für uns gedacht hast. Und Herr, wir danken dir, dass an diesem Ziel einmal nur Staunen sein wird. Staunen und sehen, dass du alles gut gemacht hast, dass du keinen Fehler gemacht hast, dass dein Plan mit unserem Leben vollkommen war. Aber wir danken dir auch, dass du uns bis dahin auf diesem Weg zu dir bewahren willst, festhalten willst, ermutigen willst, mit deinem Wort stärken willst. Herr, wir beten dich an, den großen Herrn, der uns lieb hat. Danke dafür. Amen. Singen wir noch mal ein Lied. Das erscheint da, gell? Ja. Gott macht es gut. Unbeabsichtigt war diese Bibelstunde eigentlich eine Ergänzung zu dem, was wir gerade in Zeit mit Gott lesen. Vielleicht hat es der eine oder andere auch gedacht beim Zuhören. Vielleicht kennt aber der eine oder andere gar noch nicht unser Heft Zeit mit Gott und denkt, das ist eigentlich gerade mein Thema, das mich beschäftigt. Dann nehmen Sie sich doch draußen am Eingang ein Heft mit. Es lohnt sich. Und jetzt wünsche ich Ihnen noch einen guten Heimweg und eine gute Woche. und einen gesegneten Sonntag.